Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut:
Eli, Eli, lama asabtani.
Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie:
Der ruft nach Elia.
Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen:
Halt! Lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe.
Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen:
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.
Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus.
Wir wollen uns heute auf einen einzigen Vers dieser gesamten Geschichte konzentrieren. Jesus schrie laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um das zu verstehen, lasst uns einen kurzen Blick in das Geschehen im Hintergrund werfen. Es war um die neunte Stunde, das ist für unsere Zeit heute 15 Uhr nachmittags, da wo die Sonne eigentlich hell scheint. Und gegen 15 Uhr heißt es hier, und Jesus schrie mit lauter Stimme. Dieses Wort Schreien oder auch manchmal Rufen steht da. Es lässt sich auch übersetzen mit gellender Schrei, schrill schreien. Manche sagen sogar kreischen. Es war kein Hey, du da drüben. Es war ein markerschütternder Schrei. Der ging richtig in die Knochen. Und jeder, der das hier das erste Mal liest, ich weiß nicht, wie oft du das jetzt schon gehört hast. Jeder, der das erste Mal das liest, der merkt, da ist gerade was kaputt gegangen, dass ein Bruch passiert, dass Jesus zerbrochen. Er sagt hier zu Gott: Warum? Du hast mich im Stich gelassen. Du hast mich fallen gelassen. Du bist von mir gegangen. Richtig interessant. Es gibt ja viele Kommentatoren über die Bibel, auch so Wissenschaftler, die da die Bibel auslegen, und viele sagen, da gibt es Stellen, ach, die sind nicht so historisch, da gibt es Mythen und die müssen wir trennen, und da gibt es Stellen, die sind einfach nicht wahr, die müssen wir auch rausnehmen. Aber dieser Satz wird durchweg von allen Kommentatoren und von den größten Skeptikern für wahr befunden. Dieser Satz muss wirklich passiert sein. Warum sagen sie das? Niemand, der so eine Geschichte aufschreiben würde und das Christentum pushen wollte, würde so einen letzten Satz in den wichtigsten Mann dieser Geschichte legen. Den letzten Satz im Leben dieses Mannes ist dieser Satz hier. Das ist kein Werbesatz. Niemand, der eine Religion gründen wollte, würde so einen Satz da rein interpretieren. Diese letzten Worte, die sind so verzagt, so traurig, so verzweifelt, so hoffnungslos, überhaupt nicht heroisch, nicht das Ende einer Heldengeschichte, nicht gerade wie jemand, der so wirkt, als hätte er eine Schlacht gewonnen. Wenn du mal so Geschichte anguckst von Mohammed oder Buddha, so die letzten Lebensgeschichten, am Ende gibt es da immer ein großartiges Ende. Sie sterben in Frieden, haben nochmal einen großartigen Satz, ein gutes Leben gehabt. Und hier ist es ganz anders. Jesus, Gründer dieser Religion oder wie auch immer man das nennen mag, ist der Einzige, der einen Abgang hat, der nicht gerade werbereich wirkt. Wenn du Texter wärst in einer Werbeagentur und dir überlegen müsstest, was könnte ich so einen genialen Satz in den Mund legen, ich glaube, der Satz käme dir nicht über die Lippen. Das ist nicht gerade ein heroisches Ende. Und genau deshalb sagen die größten Skeptiker, das muss wirklich passiert sein. Das kann nicht sein, das würde niemand machen. Denn sonst würde es nicht dastehen. Dazu kommt noch, dass Matthäus und Markus eigentlich an die griechischen Leser geschrieben haben, alles auf Griechisch, aber wir haben es ja gerade gehört in dieser Audioeinspielung, da steht ein Satz in Aramäisch, in der Muttersprache Jesu drin. Vollkommen ungewöhnlich. Es gibt es nur 4 Mal überhaupt im Neuen Testament und immer nur so ganz kurze Sätze, so Maranatha zum Beispiel, das ist bei weitem der bedeutendste. Und der steht da mitten im griechischen Text. Warum sollte das jemand tun? Das liegt ganz einfach daran, das ist ein Augenzeugenbericht. Ein Augenzeugenbericht von jemandem, der diesen Satz gehört hat, wie aus dem Munde Jesu kommt. Und wenn du diesen Satz gehört hast, wenn du hörst, wie Jesus am Kreuz diesen Satz schreit, der brennt sich in dein Gedächtnis ein, den kannst du nicht vergessen. Und deswegen gibt er ihn wörtlich wieder, er sagt, das ist genauso passiert. Wer könnte sowas vergessen? Diesen letzten Aufschrei Jesu. Es ist wirklich passiert. Jesus ist am Kreuz gestorben. Mit einem markerschütternden Schrei. Es ist passiert. Kommen wir zur, das war die Frage des Schreis, kommen wir zur Frage des Warums. Wie kann es sein, dass Jesus so etwas getan hat? Hat Gott Jesus hier wirklich im Stich gelassen? Kann das sein? Letzten Freitag im Teamkreis hatte ich ein Gespräch mit einem der Teens. Da ging es genau um diese Frage. Warum hat Gott das getan? Wenn Jesus hier sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist da genau passiert? Und das hat mich motiviert, heute über diesen Satz rauszunehmen und nach vorne zu stellen. Sagen wir nicht immer unseren Kindern, Gott ist immer bei dir, er ist immer da, er wird dich nie im Stich lassen. Ist es so? Ganz offensichtlich sagt Jesus hier, bei mir war das nicht so. Du hast mich im Stich gelassen. Jesus war sein ganzes Leben lang ganz Mensch und ganz Gott. Und auch an diesem Punkt, als er stirbt, war er ganz Mensch und ganz Gott. Er war nicht Gott, war weg und nur durch die menschliche Hülle ist gestorben. Nein, hier ist ganz Mensch und ganz Gott gestorben. Und er wurde im Stich gelassen. Warum? Es gibt einen Grund dafür. Und um den zu verstehen, müssen wir uns verschiedene Dinge wahr machen und bewusst machen. Das erste ist, dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ein Bibelzitat. Das vergessen wir oft, wenn wir diesen Text lesen. Das ist nicht einfach nur irgendwas, es ist auf Aramäisch, wörtlich, ich habe es nachgeguckt, zitiert aus dem Alten Testament. Es ist ein Psalm, Psalm 22, ein Psalm, den David geschrieben hat. Und Jesus, der wusste ganz genau, was er da sagt. Er war nicht so im Traumazustand, sondern er hat es sehr, sehr bewusst gesagt. Er war nicht im Schock. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diesen Psalm anschauen. Ich meine, vermutlich kennt ihr viele Psalmen, auch manche von David. Der hat ja echt viele geschrieben. Die meisten sind immer so Lebenssituationen. Er reflektiert eine Situation, die er im Leben hat und schreibt einen Psalm, ein Lied dazu, und arbeitet es auf. Zum Beispiel der Psalm 51, da geht es um, dass er seinen Sohn verloren hat, da trauert er darum. Aber dieser Psalm 52, das ist einer der schockierendsten und verstörendsten Psalme, finde ich, überhaupt. Lass uns mal einen kurzen Blick reinwerfen. Ich werde so ein paar Zeilen daraus lesen, ich habe es hier mit für euch an der Wand. Ein Psalm von David. 22, Psalm 22, genau, 51 war der, mit dem sein Sohn getrauert, 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 7, ich aber bin ein Wurm und ein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt und rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Vers 13 weiter. Viele Stiere haben mich umringt, starke Stiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe. Reißend und brüllend, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt am Gaumen. Und in dem Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich. Und über mein Gewand werfen sie das Los. Wann, frage ich mich, ist diese Situation jemals dem David zugestoßen? Wann hat David das jemals erlebt? Wann wurden David die Hände und Füße durchstoßen, durchbohrt? Wann standen Leute um ihn herum und haben ihn verspottet? Wann ist dieses passiert? Die Bibelkommentatoren sind sich einig, was hier beschrieben wird, das ist nicht eine Krankheit. Es ist auch kein tragischer Unfall. Es ist keine Verfolgung. Was hier beschrieben wird, ist eine Exekution. Was Psalm 22 beschreibt, ist eine Verurteilung, eine Hinrichtung. Und wann ist David je hingerichtet worden? Niemals, das wissen wir. Er starb friedlich in seinem Bett. Nein, als David diese Worte aufgeschrieben hat, da wurde er vom Heiligen Geist inspiriert und hat prophetisch vorhergesagt, was passieren wird mit Jesus. Und als Jesus das zitiert, da ist es den hebräischen Zuhörern bewusst. In dem Moment, als er das zitiert, erhebt er Anspruch und sagt, ich bin der, von dem David hier schreibt. Ich bin der Nachfahre Davids. Das alles, was hier steht, das erfahre ich. Ich werde hier exekutiert. Ich werde hingerichtet. Das Gericht kommt gerade über mich. Eine Exekution ist kein versehentlicher Tod oder ein tragischer Unfall. Es ist eine Bestrafung. Und das Zweite, was wir mitnehmen müssen, um das Warum zu verstehen, ist die Finsternis. Eine Dunkelheit, heißt es hier in Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also von 12 Uhr nachmittags bis 15 Uhr mittags war es dunkel. Stockfinster, ungewöhnlich. Normalerweise ist es hell um diese Uhrzeit, Sonnenschein. Und jeder, der das Alte Testament liest, der weiß, was Dunkelheit bedeutet. Dunkelheit kommt immer wieder vor. Dunkelheit, besonders wenn es von Gott geschickt wird, bedeutet Gericht. Ich habe hier einen Vers aus Amos, Kapitel 8, die 9 und 10. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Und ich verwandle eure Feste in Trauer und alle eure Gesänge in Totenklage und bringe auf alle Hüften Sacktuch und auf jeden Kopf eine Glatze. Und ich mache es wie bei der Trauer um den einzigen Sohn. Und das Ende davon wird ein bittern Tag. Dunkelheit. Dunkelheit bedeutet Gottes Urteil, Gottes Richterspruch. Die Israeliten, die waren gerade bei das Passa-Fest zu feiern. Wir haben hier das Fest. Und dieses Fest wird erschüttert von Dunkelheit. Und wenn es heißt, hier über das ganze Land wurde es dunkel, dann bedeutet das nicht nur Jerusalem, sondern Gott hält Gericht über die ganze Menschheit, über das ganze Land. Er verurteilt und sagt, es muss eine Strafe geben. Die Strafe muss vollstreckt werden. Du wirst nicht in der Lage sein, das Kreuz jemals zu verstehen, wenn dir nicht bewusst wird, dass diese Menschheit, dass du, dass ich, dass wir schuldig sind. Schuld. Ein Schuldspruch muss ergehen. Das ist etwas total Unpopuläres. Schuld ist etwas, das der moderne Mensch nicht leiden kann. Es gibt ein paar Gründe, warum das so ist. Zum einen, unser ganzes Leben lang wird uns gesagt, musst dich nicht schuldig fühlen. Nee, Schuld ist was dir andere Leute aufdrücken. Wenn du dich schuldig fühlst, dann liegt das mehr an dir, weil du dir hast Schuld einreden lassen. Schuld ist eine schlechte Sache. Sie zeigt nur, dass du drauf reingefallen bist. Das passiert auf die Maßstäbe anderer. Du musst dich entscheiden, was richtig und falsch ist. Du musst wissen, was gut und schlecht für dich ist. Du musst das entscheiden. Und danach kannst du so leben, wie du es für richtig hältst. Aber lass dir auf gar keinen Fall von jemandem einreden, du seist schuldig. Ein zweites, warum wir ein Problem haben mit Schuld, hat auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Die Generation vor uns, ich habe das ja gar nicht mitbekommen, aber diese Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg ist damit aufgewachsen, dass nach und nach rauskam, was alles passiert ist. Das Nazi-Deutschland wurde aufgedeckt, die Schrecken kamen zum Vorschein und über ganz Deutschland lag so ein Mantel der Schuld. Viele Menschen haben sich schuldig gefühlt und es war eine unausgesprochene Schuld. Vieles lag im Raum. Es gibt Psychologen und Seelsorger, die haben bücherweise gefüllt über, wie geht man mit dieser verdeckten Schuld um. Es gab Studien, Fachartikel, alles Mögliche. Aber wir Deutschen haben auch gesagt, hey, das wollen wir hinter uns bringen, das muss weg. Wir wollen diese Schuld nicht mehr haben, sie muss in die Vergangenheit gerückt werden. Mit dem Grund aus unserer Geschichte, warum wir ein Problem mit Schuld haben. Und unsere heutige Generation, die redet nicht mehr von Schuld, überhaupt nicht gerne. Bei uns heute ist es so, bei uns muss sich keiner mehr verstecken. Das klingt doch gut. Bei uns darf jeder alles sagen und tun in der Öffentlichkeit, was er gerne möchte, was er für richtig hält. Jeder tut ganz offen und ohne Scham, was er für gut hält. So ist es heute halt. Wir fühlen uns nicht schuldig, denn wir haben kein Problem mit Schuld. Unsere Gesellschaft hat als solche kein Problem mit Schuld. Und das, meine Lieben, ist ein Problem. Versteht mich nicht falsch, es gibt eine übermäßige Schuld. Es gibt Schuldgefühle, die sind krankhaft. Aber ich möchte zu bedenken geben, dass gar keine Schuldgefühle zu haben noch viel krankhafter ist. Wayne Dyer, ein Autor, der hat vor ein paar Jahren auch hier in Deutschland große Furore gemacht, hat einen Klassiker geschrieben, ein Buch. Der Wundepunkt, die Kunst, nicht unglücklich zu sein. Er argumentiert ganz genau so. Er sagt, Schuldgefühle sind nichts weiter als nutzlose Emotionen. Wir brauchen Schuldgefühle nicht und Schuldgefühle sind unnatürlich und gehören wegtherapiert. In seinem Buch beschreibt er eine Situation, er ist auch Doktor und so und hat auch Klienten. Und da gibt es einen Klienten, der kommt zu ihm, er hat ein Problem. Er ist verheiratet. Das ist nicht das Problem, sondern er hat eine Affäre. Und er fühlt sich schuldig. Jetzt weiß er nicht, wie er mit umgehen soll. Was soll ich da jetzt machen? Und dann geht er zu diesem Dr. Dyer und fragt ihn um Hilfe. Und der erklärt ihm, das Problem ist nicht der Seitensprung. Das Problem, warum er sich schuldig fühlt, ist, dass er die Maßstäbe anderer akzeptiert. Schuldgefühle lägen nicht am Seitensprung, sondern an ihm selbst. Der Mann müsste lernen, sich selbst zu akzeptieren, wie er ist. Und dann würde auch diese lästigen Schuldgefühle schon loswerden. Er schreibt hier, das müsst ihr euch mal anhören, ich wollte es zitieren, die Schuldgefühle des Mannes wegen seines Seitensprungs kamen seiner Ehe nicht zugute und nahmen ihm sogar die Lust an der Affäre. Die Schuldgefühle sind also eigentlich im Weg und die verhindern, dass dieser Mann, wir nennen ihn mal Tom, dass dieser Mann glücklich wird. Die Schuldgefühle sind schuld, dass der Mann kein Glück haben kann. Also müssen wir die Schuldgefühle loswerden. Klingt logisch. Oder auch nicht. Das Brisante an dieser Argumentation, an dieser Denkweise, die uns als Gesellschaft erfasst hat, ist, sie ist heimtückisch und vom Teufel eingegeben. Denn wenn du sagst, nichts sollte dich schuldig fühlen lassen, du musst ganz selber entscheiden, was richtig und was falsch ist, dann sagst du auch gleichzeitig, es gibt nichts Wichtigeres im Leben als mich. Ich bin der Maßstab für alles. Ich bin der Maßstab für die Entscheidungen. Ich und meine Bedürfnisse, mein Gefühl, ob etwas richtig oder falsch ist, das ist daran, danach entscheide ich. Meine Intuition, ob das in der Bibel jetzt stimmt oder nicht, lasse ich entscheiden, ob das wahr ist oder nicht. Darauf kommt es an. Und es gibt nichts Wichtigeres als dich. Da gibt es nichts, wofür wir uns einsetzen sollten. Nichts, was es sich lohnen würde, zu leben. Nichts, was es sich lohnen würde, dafür zu sterben. Und dann merken wir schon, wo das hinläuft. Nein, es gibt nichts Wichtigeres als dir. Es steht nichts über dir. Rein gar nichts. Hier in Coburg, erst vor kurzem, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der hat mir fast im O-Ton von einem Beratungsgespräch in der Paarberatung erzählt, was genau so ablief. Hey, das ist alles so, fühlt sich schuldig, das ist nicht gut, ja, das machen wir anders. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Wir leben genau in dieser einer Gesellschaft, die Schuld nicht haben möchte, nicht wahrhaben möchte und deswegen wegargumentiert. Wohin das führt, können wir unsere Gesellschaft sehr gut sehen, denn es raubt den Menschen jede Hoffnung. Wenn es keine Schuld gibt, dann gibt es nämlich auch keine Hoffnung. Tom, in diesem Beispiel, der hatte in seinem Herzen einen Maßstab. Er wusste, das kann nicht stimmen und deswegen hat er sich schuldig gefühlt. Eine Antenne für richtig und falsch. Er wusste, dass Ehebruch was Schlechtes ist. Und dieser Dr. Dyer erzählt ihm, nein, das ist nicht schlecht, das ist nur ein externer Maßstab. Unsere Gesellschaft, die will uns einreden, es gibt keinen äußeren Maßstab. Wir Menschen lehnen uns dagegen auf, weil wir die Schuldgefühle als lästig empfinden. Und es macht auch Sinn, denn wenn ich selber mein eigener Richter bin, wenn ich selber entscheiden kann, was richtig und falsch ist, dann kann ich immer sagen, gut gemacht, richtig, super, brauchst dich nicht schuldig fühlen. Natürlich, wenn ich mein eigener Richter bin, dann ist es relativ einfach und dann muss ich mich nicht schuldig fühlen. Da hat er recht. Aber es führt auch dazu, dass ich nicht nur unmoralisch werde, logisch, das kommt auch, nein, ich verliere meine Hoffnung, denn ich habe nichts, was größer ist als ich. Ich habe keinen Maßstab, kein Gott, der über mir steht, wo ich weiß, einmal wird Gericht gehalten. Es gibt nichts über mir. Und wenn ich weiß, es gibt nichts außer mich, ich bin der Mittelpunkt, ich bin der Maßstab, dann habe ich auch keine Hoffnung. Ich habe nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Ich habe nichts, wofür es sich zu sterben lohnt. Und wenn du glaubst, ich bin der Mittelpunkt, wirst du zu einem Menschen ohne Hoffnung. Wer glaubt, sein Leben ohne äußere Maßstäbe zu leben, der hat nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Und die Menschen heute fühlen sich genau so. In unserer Kultur sind wir angekommen in einer unglaublichen Hoffnungslosigkeit, in einem Pessimismus, wie die Zukunft aussehen könnte. Und die Bibel, die hält dagegen und sagt, nee, es gibt einen Maßstab, es gibt eine Wahrheit. Es gibt etwas, das richtig ist. Es gibt etwas Wahres. Es gibt Hoffnung. Und deswegen gibt es auch Schuld. Das gehört zusammen. Es gibt etwas, das ist wichtiger und größer als jeder einzelne von uns. Und das ist Gott. Du bist dazu gemacht, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist der Grund, warum wir da sind. Und deshalb, weil es diesen Gott gibt, weil es das Höhere gibt, gibt es auch eine Hoffnung. Und als sich so zwischen 12 und 15 Uhr der Himmel verdunkelte, lag genau wegen dieser Schuld, die jeder von uns inne hat, eine Dunkelheit über dem ganzen Land. Und Gott hielt Gericht. Gottes Gericht, Gottes Schuldspruch kam und er musste ergehen und er ging. Es gab eine Verurteilung. Und der Grund, warum Jesus verlassen wurde, ist, weil dieses Urteil auf ihn herabkam. Er hat das Urteil bekommen. Und dann schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir uns dieses Wort angucken, dieses mein, dann schauen wir sowas von tief in das Herz von Gott hinein. Das ist das Innerste, das Heiligste von Gott, was uns hier Jesus offenbart. Denn Jesus hat am Kreuz gleich zwei Dinge getan, die wir mit diesem einen Wort mein sehen. Er ist zwei Wege für uns gegangen. Und hat uns einmal sein grenzenloses Leiden gegeben und absoluten Gehorsam. Auf die zwei Punkte möchte ich noch eingehen. Das grenzenlose Leiden von Jesu. Mein Gott, fällt dir auf, was da nicht steht? Da steht nicht, mein Kopf. Oder meine Hände. Auch nicht meine Füße oder meine Seite oder meine Seite. Dabei hat er eine Dornenkrone auf dem Kopf, so wie wir sie hier oben hängen haben. Eine Dornenkrone hat er auf dem Kopf. Er hätte schreien können, oh mein Kopf. Meine Hände und Füße, die waren durchbohrt mit einem Nagel. Nee, darüber beklagt er sich nicht. In der Seite hat er einen Speer hineinbekommen. Er hat sich nicht darüber beklagt. Das ist nicht der Grund, warum er hier schreit, mein Gott. Es waren nicht die physischen Schmerzen. Er schreit auch nicht, meine Freunde, warum seid ihr alle gegangen? Es waren auch nicht die Beziehungsschmerzen mit den Menschen, die ihn verlassen haben, die ihn dazu bringen, hier so aufzuschreien. Sein physischer Zustand und die Beziehungen waren das nicht das Problem. Wenn wir mal hingucken, Jesus war unglaublich gefasst. Also bis zu diesem Zeitpunkt, das klingt jetzt strange, aber er war unglaublich überlegt in dem, was er tat. Er war, man könnte sagen, gesammelt war er. Wenn wir so mal ein bisschen zurückreflektieren, da sagt er zum der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach im Garten Gethsemane. Und zu Petrus, steck dein Schwert weg. Wer mit dem Schwert kämpft, der wird auch mit dem Schwert umkommen. Ist er ganz cool geblieben. Zu Judas sagt er dann, was du tun willst, komm, das geh und tue bald. Zu Pilatus, als er ihn fragt, bist du der König, sagt er, ja, du sagst es. Er war trotz diesem ganzen Druck, dieser Belastung, unglaublich gefasst. Bis zu diesem Zeitpunkt, trotz unglaublichem Druck, unglaublichen Schmerzen, die er erlitten hat, und trotz dieser zerbrechenden Beziehungen war er gefasst. Und jetzt ruft er auf einmal, warum? Da muss was passiert sein. Da ist was passiert. Es war etwas, das war wichtiger. Gewichtiger als alles, was zuvor gewesen war in seinem Leben. Wichtiger als alles, was er bis dorthin erlitten hat. Der Grund, warum er schreit. Etwas, das diesen Druck, die Schmerzen, die Beziehungsbrüche aussehen lässt wie ein Mückenstich. Was war es? Es gibt keine größere Qual als den Verlust von Liebe. Ihr wisst es, Psychologen wissen das, auch Seelsorger unter uns, die wissen das, jemanden zu verlieren, den man wirklich liebt, das ist eine Tortur. Es ist nichts Schönes, es gibt nichts Schlimmeres als den Verlust von jemandem, der einen liebt, gar nichts. Und umso länger und inniger diese Beziehung war, umso schmerzhafter wird es. Wenn ein Arbeitskollege zu dir sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, dann tut es weh. Das beschäftigt einen, da kann man noch Wochen drüber nachdenken. Und wenn ein guter Freund zu dir sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, dann tut es noch viel mehr weh. Wenn deine Kinder, Geschwister oder Eltern zu dir sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, das tut unglaublich weh. Das Schmerz, das zerbricht das Herz. Und wenn dein Ehepartner zu dir sagt, ich will dich nie wieder sehen, dann ist das Schlimmste überhaupt. Vermutlich hast du selbst schon mal Ablehnung erfahren, einen Teil dieses Schmerzes gespürt. Das zerstört das Herz. Das zerbricht den Körper von innen heraus. Und wie war das bei Jesus und dem Vater? In Johannes 1, Vers 18 heißt es, dass Jesus von Anbeginn der Zeit in aller Ewigkeit auf dem Schoß des Vaters saß. Die waren zusammen. Wir reden jetzt nicht hier nur vom Körperlichen. Ihr wisst das, wenn wir so beisammen sind, so nah beieinander. Nein, die waren nicht nur physisch, die waren seelisch miteinander verwoben. Die waren eins. Jesus sagt einmal, der Vater und ich sind eins. Und da meint er jetzt nicht den Körper, sondern da meint er unsere Gedanken. Wir sind so eng miteinander. Wir waren nicht 20, 40, 60 Jahre verheiratet. Eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit waren die beiden beisammen. Und als Jesus hier aufschreit, als Jesus hier diesen schrillen Schrei bringt, da sind es diese Qualen. Der Verlust eines geliebten Menschen. Der Verlust von Gott, dem Vater. Gar nichts, rein nichts, auch wenn das noch so unvorstellbar ist und so schmerzhaft ist, rein gar nichts kann das toppen. Die Liebe zwischen Vater und dem Sohn lässt die glorreichste, die schönste, die beste Ehe weltweit, die es je gab, aussehen wie ein Tropfen Wasser in einem Atlantischen Ozean. Die Ewigkeit, in der die beiden zusammen waren, die können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Und es musste so sein. Genauso musste es kommen. Im 2. Thessalonicher wird uns erklärt, warum das sein musste. Dort heißt es, die verdiente und richtige Strafe davon, von Gott wegzulaufen, ist, anstatt ihn zu lieben, ist, dass wir von ihm getrennt werden. Ausschluss. Ein Leben ohne Gott, das sagt die Bibel, ist die Hölle. Ein Leben ohne Gott. Und du wirst weggeschickt von dieser einen Sache, die du eigentlich am meisten brauchst. Von Gottes Liebe und seiner Nähe. Wie eine Blume. Eine Blume, die die Sonne braucht. Und die braucht die Sonne und sage ich, so Blume, und jetzt musst du weg aus der Sonne. Diese eine Sache, die sie braucht. Und jetzt stell dir vor, dieses Leiden, was Jesus in diesem Moment auf sich hat, für jeden Menschen, für die Sünde, multipliziert mal Anzahl der Menschen, die je gelebt haben. Keine Ahnung, ich kenne die Zahl nicht. Trilliarden noch was. Und noch viel mehr wahrscheinlich. Und dieses ganze Leiden für diese Schuld dieser allen Menschen komprimiert auf einen Moment liegen auf ihm. Dieses Schmerz, dieses Gefühl, das können wir nicht mal ansatzweise verstehen. Und dann sagt er, mein Gott. Mit diesem einen Wort, mein Gott, drückt er die Grenzenlosigkeit seines Leidens aus. Aber er drückt noch ein zweites aus. Er sagt, mit meinem Gott, da drückt er aus, als was Intimes. Da liegt was ganz Besonderes in diesem Mein. Wenn ich sage, meine Marit oder mein Sohn, dann wisst ihr alle, ich rede wahrscheinlich von meiner Ehefrau oder von meinen Kindern. Dieses Mein, das ist ein intimes Wort, das drückt die Beziehung aus, sonst würde ich das nicht sagen. Mein bedeutet, wir haben eine Beziehung miteinander. Eine, die mehr ist als nur Kumpel. Mein Gott. Ich habe meinen Gott verloren. Das ist die grenzenlose Qual. Aber es ist auf der anderen Seite auch der grenzenlose, der absolute Gehorsam. Und jetzt brauche ich nochmal eure volle Konzentration, denn jetzt kommt eine kurze Theologieeinheit, aber die ist richtig wichtig, um das zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Als er sagt, mein Gott, verwendet Jesus die Bundessprache. Der bezieht sich auf den alten Bund. Das war so, Gott hat gesagt, ich möchte einen Bund mit euch eingehen und dann, wenn ihr mir treu bleibt und zu mir gehört und eine Beziehung wollt, dann bin ich dein Gott und ihr dürft zu mir sagen, mein Gott. Ich bin euer Gott. Und genau das tut Gott. Jesus hier, er bezieht sich auf diesen Bund. Er sagt, mein Gott, wir gehören zusammen. Er deutet die Beziehung an. Und jede Person bis zu diesem Zeitpunkt in der ganzen Weltgeschichte konnte davon ausgehen, wenn er sagt, Gott, ich bin dir treu, ich brauche dich, dass Gott sagt, ja, ist okay, ich bin bei dir. Und wenn du dich selbst zu Gott hingibst, dann wird auch er mit dir sein. Doch als Jesus am Kreuz treu war, als er gehorchte, als er das tat, was sein Vater wollte, hat er ihn verlassen. Etwas, was kein Mensch bis zu diesem Zeitpunkt durchmachen musste und auch nie wieder tun muss, ist ihm passiert. Zu jedem anderen in der Weltgeschichte sagt Gott, gehorche mir und ich werde mit dir sein. Gehorche mir und ich werde dich segnen. Und zu Jesus sagt er, hey, du hast mir gehorcht, aber ich verlasse dich. Dafür wirst du verlassen und dafür wird er von Gott am Kreuz verflucht, heißt es in der Bibel. Für den Gehorsam. Und trotz alledem, als das passiert, sagt er, mein Gott. Er hält an ihm fest. Er sagt nicht, ich breche mit dir, Gott, sondern sagt, nein, du lässt mich sterben, du tötest mich, aber du bleibst mein Gott. Ich halte an dir fest. Etwas, das keiner von uns durchmachen muss. Nur Jesus musste das. Ich liebe dich trotzdem, auch wenn du mich tötest. Ich werde dich trotzdem preisen. Das ist perfekter Gehorsam. Das ist der perfekteste Gehorsam aller Zeiten. Und jetzt kannst du das Zweite erahnen, was Jesus für uns getan hat. Er ist stellvertretend für uns gestorben, aber er war auch zugleich stellvertretend für uns gerecht. Jetzt fragst du dich vielleicht, oh, das klingt abstrakt, das ist ein bisschen, was soll das? Ja, das war's für mich auch. 2. Korinther 5, Vers 21, dort heißt es, denn der Sünde nicht kannte, hat für uns zur Sünde gemacht. Also Gott, Jesus wurde für uns, für unsere Sünde gestorben, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus stirbt unseren Tod. Wegen unserer Sünde ist er den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. Aber Jesus tut noch ein weiteres. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Jesus stirbt nicht nur für deine Schuld und stirbt den Tod, den du hättest sterben sollen. Nein, er lebt auch das Leben, das du hättest leben sollen. Seine Gerechtigkeit kommt auf uns, heißt es hier. Es ist also nicht so, dass Gott uns einfach nur begnadigt, uns aus dem Gefängnis in die Freiheit entlässt. Nein, er hängt uns am Ende, als wir aus dem Gefängnis rauskommen, auch noch das Bundesverdienstkreuz um den Hals. Er sagt, hier, so als hättest du das getan, als hättest du genau das getan. Und jeder kann es sehen. Die Idee, in Jesu Gerechtigkeit eingeschlossen zu werden, ist so lange abstrakt, bis ich mir das vor Augen führe. Bis ich sehe, was Jesus eigentlich getan hat, bis ich realisiere, du meinst eigentlich, Gott behandelt mich tatsächlich so, als ob ich all das getan hätte, was Jesus getan hat. So behandelt mich Gott. Große Männer und Frauen in unserer Geschichte, die bekommen große Preise. Ehrenmedaillen, den Nobelpreis. Wir haben so richtig so Ehren, die wir anhängen. Und Jesus hat alle Ehren erworben, die wir uns nur vorstellen können. Und diese Ehren hängen an deinem Hals, wenn du sagst, ich bin ein Leben in Jesus leben. Wenn Gott dich anguckt, sieht er dich und sieht in dir einen ehrenvollen Mann, eine ehrenvolle Frau. Und das hat Jesus für uns getan. Das haben nicht wir getan. Zwei Dinge tut Gott, tut Jesus hier am Kreuz. Er stirbt für unsere Schuld und gibt uns seine Gerechtigkeit vor Gott. Dieses Wort, mein Gott, zeigt uns darum diese grenzenlose Qual, die Sünde für dir gestorben ist, aber auch diesen perfekten Gehorsam, mit dem er uns die Gerechtigkeit erworben hat. Auf der Schlussgeraden, warum hat Jesus das getan? Warum? Er hatte es nicht nötig. Er hätte nicht aus dem Himmel kommen müssen. Auch Gott, der Vater, hat es nicht gebraucht. Er war im Himmel angebetet. Er wurde verherrlicht. Er hat nicht mehr Ehre bekommen dadurch, dass jetzt auch noch ein paar Menschen gerettet werden. Er wurde bereits ausreichend verherrlicht im Himmel. Warum hat sich Jesus selbst in eine Position gebracht, wo das überhaupt kommen konnte? Warum? Warum tut er das? Er musste nicht auf die Erde kommen, um Gott zu ehren. Was hatte Jesus auf der Erde, das er vorher im Himmel nicht hatte? Was war es, was er ihn dazu bewegt hat, runterzukommen und genau das zu tun, wovon wir jetzt gerade gehört haben? Die Antwort ist uns. Warum hat er all das über sich kommen lassen? Warum hat er sich freiwillig diese Höllenqualen angetan? Wegen uns. Er zitiert hier diesen Bibelvers. Er ist in vollem Verstand. Er weiß genau, was er tut. Er hat trotz all der Qualen und allem, was ihm passiert ist, hat er den Überblick. Er weiß genau, warum er es getan hat. Und warum hat er es getan? Für dich. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam diese Worte einfach mal zu uns sagen? Diese Worte für mich. Warum hat Gott das getan? Für mich. Ich spreche ein Gebet mit uns. Danke, Herr Jesus. Wir sind es nicht würdig. Wir sind nicht von uns aus gerecht. Wir haben es nicht verdient. Und trotzdem bist du gekommen. Du hast es nicht nötig gehabt. Und trotzdem kamst du für uns. Dir, Herr, gebührt die Ehre dafür. Ich staune. Ich staune darin zu sehen, wie tief deine Liebe sein muss, Herr. Wie tief muss deine Liebe sein zu mir. Danke, Herr. Amen.